Einen schönen guten Nachmittag. Die Gründlichkeit der deutschen Kollegin hat ein bisschen länger gedauert. Ein Vorurteil, ein anderes Vorurteil der Wiener ist ein gewisses Maß an Schlampigkeit. Ich werde dieses Vorurteil insofern bedienen, dass ich ein bisschen kürzer brauchen werde. Insofern ich das Zeitmanagement wieder in weniger Unordnung bringen werde. Sie waren jetzt gerade mit Kaffee beschäftigt, Kuchen habe ich jetzt nicht gesehen. Was jetzt keine Aufforderung ist und auch keine kritische Bemerkung, sondern ein Hinweis, was Sie von mir erwarten können. Süßes auch nicht, aber Sie kennen Kugelhupf. Kugelhupf wird nach einem Rezept hergestellt und Sie werden schon unterschiedliche Kugelhupfe gegessen haben. Manche haben Ihnen geschmeckt, manche nicht. Manche haben sie selber zubereitet, die anderen geschmeckt haben oder nicht. Das Rezept war überall das gleiche, nur der Koch, die Köchin und die Ingredienzien waren unterschiedlich. Trotzdem nannten sie ihn immer Kugelhupf. Und ich möchte Ihnen heute Käsemanagement vorstellen. Ein Rezept. Und zwar ein Rezept, das nach Regeln mit Ingredienzien funktioniert, es aber darauf ankommt, welche Haltung der Koch hat, die Köchin hat. Und deswegen wird so drei Teile mein Vortrag oder meine Angebote haben, die ich Ihnen präsentieren werde. Das eine ist, was ist Käsemanagement, welche Haltung steht da dahinter und was braucht es, damit Käsemanagement erfolgreich ist. Der zweite Teil wird sein, dass Käsemanagement funktioniert nach einem Phasenmodell. Das würde ich Ihnen kurz vorstellen wollen. Und der dritte Teil, der wichtigste meiner Meinung nach, wird die Heike Ihnen dann sagen, wie das nämlich von drei Akteuren im sozialen Bereich oder mit Menschen, im Bereich mit Arbeit mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen, welche Auswirkungen das hat. Kurz, Case-Management ist, und das ist so eine kleine Analogie zu Alpha Nova, auch in der USA entstanden, als psychiatrische Kliniken aufgelöst worden ist und man sich nicht ganz genau gewusst hat, was man mit den Personen jetzt machen soll. Und da ist eben Case-Management entwickelt worden. Es hat sich weiterentwickelt. 1975 hat es im Education of All Handicapped Children Act es ist ein Beispiel dafür, dass sonderpädagogisch geförderte Kinder einen Plan vorgelegt bekommen müssen, in dem die Eltern eingebunden werden müssen. Also ein sehr systemischer Ansatz schon 1975, das auch für uns in der heutigen Zeit Gültigkeit hat. Die haben 75 damit begonnen. Ab 1986 erstellten die Case Manager in der USA und begleiteten die Umsetzung von individuellen Familienserviceplänen, die den Zugang zu allen erforderlichen Diensten und Dienstleistungen für Familien mit behinderten Kindern schaffen. Und dabei sind die Dienste zur Kooperation verpflichtet gewesen und sind sie heute noch. Mittlerweile ist Case Management auch in der USA im Rahmen von Life Care Plans tätig. Das heißt, das sind Versorgungspläne für Menschen, die Hilfe und Unterstützung im ganzen Leben lang brauchen. Das ist so die amerikanische Geschichte, die ganz, ganz viel auch mit Kostenvergleichen zu tun hat. Und das ist über England nach Europa gekommen und vor allem in Deutschland aufgegriffen worden und angereichert worden. Ich möchte Ihnen systemisch sozialpädagogisches Case-Management vorstellen. Systemisch heißt es deswegen, weil, und wir haben das vorher auch schon gehört, wie wichtig das ist, und heute am Vormittag auch, dass kein Klient ohne Umwelt, kein Klient ohne Familiensystem oder familiaren System existieren kann. Das ist das eine, das würde dieses Case Management nämlich berücksichtigen. Das zweite, was bei dieser Beschreibung ist, das sozialpädagogisches Case Management orientiertes Case Management bietet Lernmöglichkeit, Entwicklungsmöglichkeit in einem begrenzten Raum, in einem ganz besonderen unterstützenden Setting. Um das besser vorstellen zu können, werde ich ab und an Beispiele bringen, um Zeit einzusparen, wird aber dann ein durchgängiges Beispiel, die Heike, präsentieren, um Ihnen bei den Auswirkungen, auch die Auswirkungen in den Einrichtungen auch noch deutlich machen zu können. Ich möchte Ihnen zwei Personen vorstellen. Das eine ist die Anni. Die Anni ist eine junge, erheblich lernbehinderte Frau. Die arbeitet in einer Werkstätte und hat bei einer Freizeitaktion den Markus kennengelernt. Markus ist ein behinderter Mensch und ist auch lernbehindert. Die Liebe ist groß zwischen diesen beiden und irgendwann einmal wollen diese beiden heiraten. Ich habe die sozialen Systeme im Hintergrund stehen schon erwähnt und die haben da wenig Freude damit, weil sie sich das nicht vorstellen können. Und jetzt zu Case Management. Case Management hat immer eine Indikation. Das wird nicht einfach nur so gemacht, sondern Case Management wird dann eingesetzt, wenn es notwendig ist und wenn es gewisse Kriterien erfüllt. Ein Kriterium ist, dass es komplexe Problemlagen gibt. Das zweite Kriterium ist, es muss eine höhere Akteursdichte geben, das heißt, es muss mehrere Leistungserbringer geben, das müssen jetzt nicht nur Institutionen oder Organisationen sein, sondern alle, die am Hilfeleistungen sich zuständig fühlen und solche auch leisten, wie auch immer. Und die Abstimmung dieser Hilfen in Kooperationsprozessen stattfinden sollen und können. Wenn das feststeht, dann kann Case Management durchgeführt werden. Grundsätzlich setzt Case Management auf soziale Integration und sie versucht so wenig als möglich in die ganz persönlichen Lebenswelten einzugreifen, rein zu intervenieren und sie setzt auf ein eigenständiges Umsetzen der Lebensziele durch Selbst und das Begleiten des Selbstmanagements. Es gibt Leitprinzipien des Case Managements, vor allem in zwei Bereichen. Das eine ist die Klientenorientierung. Das heißt, jeder Ausgangspunkt aller Überlegungen, aller der Phasen ist immer der Klient. Der berücksichtigt dabei die Mehrdimensionalität des Menschen. Der zweite Grundsatz ist die Lebensweltorientierung bzw. die Ressourcenorientierung. Und Ressourcenorientierung heißt in diesem Fall zu ermöglichen, dass der individuelle, persönliche Schatz gehoben wird. Wie auch immer der ausschaut und ob das ein Schatz ist, bestimmt wieder Klientenorientierung der Klient. Und als dritte Säule schließlich Empowerment. Und das ist die haltungsrelevanteste Prinzipie, die für das Case Management gilt. Deswegen auch kurz zu dieses Pflänzchen soll das Empowerment ausdrücken, das behindert durch Beton trotzdem wächst und gedeiht, vor allem wenn man die Bedingungen ein wenig ändert. Empowerment versteht sich als eine professionelle Unterstützung der Autonomie und Selbstverwirklichung. Der Norbert Heriger ist einer der wichtigsten Proponenten dazu. Diese Unterstützung, die aus der Tradition der professionellen psychosozialen Arbeit entstammt, betont die Aspekte der Unterstützung und der Förderung von Selbstwirksamkeit, von Selbstbestimmung durch berufliche Helfer. Der Blick richtet sich hier also auf die Seite der Mitarbeiter vom Empowerment, und zwar Mitarbeiter sozialer Dienste, die den Prozess der Wiederaneignung von Selbstgestaltungskräften anregt, fördert und unterstützt und Ressourcen für diese Empowerment-Prozesse zur Verfügung stellt. Das sind die zentralen Punkte auch für Case-Management-Prozesse. Empowerment ist in diesem Wortsinn das Kürzel für eine psychosoziale Praxis, in der deren Handlungsziel es ist, Menschen bei der sich selbstbestimmenden Bewältigung von Lebensaufgaben eine begleitende Unterstützung zu geben. Das hat zur Folge, dass Entscheidungsmacht, Wissen, Lösungskompetenz, Ziele, Wegvorgaben nicht vom professionellen Helfer getragen werden, sondern ausschließlich beim Klienten, bei der Klientin liegen. Beratschlagende Tätigkeiten oder stellvertretende Problemlösungen bleiben außen vor. Ein kurzer Schwenk, weil das ja auch im Titel ist, zum persönlichen Budget. Diese Leitlinien könnten vom persönlichen Budget durchaus unterstützt oder auch gefördert werden. Es kann sehr hilfreich sein. Persönliches Budget sind regelmäßige Geldleistungen, die es zum Beispiel Menschen mit Behinderungen ermöglichen sollen, notwendige Unterstützungsleistungen, Dienstleistungen, Assistenzen zum Beispiel oder sächliche Hilfen selbst zu organisieren und zu bezahlen. So, ganz allgemein sind die Zielsetzungen vom persönlichen Budget behinderten Menschen stationär, ambulant oder zu Hause zur Selbstbestimmung und zur gleichberechtigten Teilhabe zu verhelfen, Eigenverantwortung zu fördern und unterschiedliche Wahlmöglichkeiten bei ihren Hilfeleistungen, die sie für notwendig und wichtig finden, zu haben. Wie intensiv und wie lange sie Unterstützung dabei brauchen, wird durch das Selbstmanagement bestimmt. Das Selbstmanagement der Klientinnen und Klienten und außerdem zu dem der Budgetnehmer in der Lage ist und nicht vom Case Manager oder Case Managerin. Wie intensiv das zweite Leitprinzip betrifft die Fachlichkeit, die Qualität des Case Management Prozesses gewährleistet. Diese Fachlichkeit kann man durch ein paar wichtige Beschreibungen aufzeigen. Das eine ist die Interprofessionalität, das heißt ein ganz breit aufgestelltes Wissensgebiet und Methodenkoffer, den im sozialen Bereich tätige Case-Managerinnen bei sich haben, sich angeeignet haben. Neutralität, die bedeutet, dass alle Ausrichtungen auf den Bedarf von Klienten gerichtet ist, Bedarf gleichzeitig aber auch Bedürfnisse des Klienten und der Klientin berücksichtigen. Effektivität und Effizienz nicht aus dem Auge zu verlieren. Effizienz, da hat das persönliche Budget wieder eine unterstützende Funktion, weil die Effizienz hat immer auch damit zu tun, wie Klientinnen das selber einschätzen und bei der Effektivität ebenfalls. Und Leistungstransparenz, was eine äußerst wichtige Funktion oder wichtiges Leitprinzip des Case Managements ist. So gesehen ist Case Management nicht nur ein Rezept, das ich Ihnen anbieten möchte, oder von denen ich Ihnen berichten möchte, sondern Case Management ist vor allem eine Haltung. Eine Haltung, die sich natürlich aber auch in den Handlungen des Case Management, des Case Managers, der Case Managerin ausdrückt. Diese Handlungen drücken sich in den Zielen des Case Managements aus, und zwar die Berücksichtigung von individuellen und gesellschaftlichen Kontexten, gesundheitlichen und sozialen Lebensanforderungen. Eines der wesentlichsten Dinge, wie ich Ihnen bei der Ablaufphasen des Case Management noch erläutern werde, sind Zielvereinbarungen, die immer auch mit Aufträgen verknüpft sind und darüber hinaus immer auch Verantwortlichkeiten determinieren. Und als Kunde, als Kundin haben unsere Klientinnen Anspruch auf qualitativ hochwertige Leistungserbringung, auf hohe Passgenauigkeit, und die Zieldefinition, die individuelle Zieldefinition und die Qualität steht dabei im Mittelpunkt. Wenn Sie sich noch an die Anni und an den Markus kurz erinnern, dann können Sie sich auch noch erinnern, wie ich gemeint habe oder wie ich gesagt habe, dass die Familien und ihre Angehörigen nicht wirklich einverstanden waren damit oder nicht sehr glücklich damit. Und da bietet Case Management, weil es eben auch einen sozialen, pädagogischen und einen systemischen Hintergrund hat, auch den auch diesen Benefit, dass darauf Rücksicht genommen wird und dass auch diese Aufträge, die da hintergründig eingebracht werden, mit berücksichtigt werden, und zwar in dem Prozess des Case Managements. Es gibt zwei Ebenen im Case Management. Das ist der Einzelfall und die Systemebene. Auf der Systemebene wird die Vernetzung der Dienstleistungsanbieter und der informellen Hilfen vor Ort verstanden, und der Case Manager initiiert, baut auf, pflegt und überprüft diese Hilfsleistungsstrukturen. Die Einzelfallebene, und die ist für die Arbeit des Case Managers besonders wichtig, weil Case Management auch ein Beziehungsangebot an Klienten darstellt, ist durch ein Phasenmodell gekennzeichnet und strukturiert. Dieses Phasenmodell hat Handlungsschritte anzubieten, die vor allem in der Beschreibung nacheinander erwähnt werden oder dargestellt werden müssen, die eigentlich aber ineinander übergehen und manchmal auch rückgriffig behandelt werden müssen oder neu formuliert werden müssen. Das erlaubt nämlich dieses Phasenmodell, alle Ziele und Intentionen des Case Managements zu gewährleisten und vor allem nachvollziehbar zu machen. Es gibt die Vorfeldklärung, die Phase der Falleinschätzung, des Assessment, die Hilfeplanung, die Durchführung, die Intervention, die Begleitung und Überprüfung, das Monitoring. Die Phase 5 ist die Klientenfürsprache und die Phase 6 die Beendigung bzw. Evaluierung. Die Vorfeldklärung oder die Kontaktaufnahme, das Intake, dort wird, wenn Sie sich noch erinnern, festgestellt, ob Case Management die Methode ist, die Begleitungsform, die für diese Klientin überhaupt passend ist und angewendet werden soll. Die Vorfeldklärung hat immer auch damit zu tun, dass Sie schon etwas wissen über einen Klienten, auch wenn Sie ihn noch gar nicht sehen. Das nennt man üblicherweise Vorurteile, die wir alle nicht haben. Und die abzuklären, wird in der Kontaktaufnahme hergestellt, um Differenzen zwischen diesen Vorannahmen und dem tatsächlichen Bild auszuräumen. Sollte es dann Case Management angesagt sein, dieses Angebot, dann beginnt die erste Phase. Die erste Phase ist das Assessment, besser noch vielfältige Bestandsaufnahme. Es geht darum, herauszufinden, wo steht der Klient, wo will er hin und wie könnte dieser Weg ausschauen, der dahin führt. Und das ist das Interessante, dass der Case Manager da eine sehr einseitige Position hat. Er stellt Fragen und bekommt Antworten. Er löst durch seine Fragen, und deswegen ist das, nenne ich es auch eine, oder wird sie auch systemisches Case Management genannt, durch zirkuläres Fragen, eine der Methoden, gibt er Möglichkeiten in diesem Prozess des Case Managements, eigene Ideen beim Klienten anzuregen und sie dann so zu übersetzen, dass sie für die Lebensplanung des Klienten Gültigkeit erhalten können. Und das ist das, was in der Falleinschätzung, im Assessment gemacht wird. Man kann es so salopp sagen, arbeiten tut im Assessment und im Case Management der Klient, die Klientin. Der Case Manager, die Case Managerin ist dafür verantwortlich, dass er arbeiten kann. Sie arbeiten kann. Der erste Schritt im Assessment ist die Kontextualisierung, also eine Form der Anamnese. Es ist so ein phänomenales Erkenntnisinteresse. Was ist los? Was war los? Was könnte los sein? Es werden Situationen beschrieben. Wie schwierig Beschreibungen von Ihren Klientinnen und Klienten sind, wissen Sie. Deswegen beschreibt der Klient sich selbst. Es gibt zwei Kontexte, wo Menschen beschrieben werden können, den lebensweltlichen und den familiären Kontext und den Hilfssystemkontext. Zwei Methoden, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte und auch kann, möchte ich für diesen ersten Schritt vorstellen. Das ist das eine, das Genogramm, werden Sie alle kennen. Das Genogramm ermöglicht, seine eigene Familie, sein familiäres System, sein familiales System so zu sehen, dass man damit auch Rückschlüsse auf die hilfreichen Facetten bzw. auf die Ressourcen eingehen kann bzw. sie dort finden kann. Das zweite ist die Netzwerkkarte, alle, die im sozialen Bereich arbeiten, kennen diese zwei Methoden und sind sicherlich auch sehr begeistert von der Netzwerkkarte, weil dort, wenn sie gemacht wird mit den Klienten, mit dem Hinweis, den ich schon gegeben habe, der Case Manager stellt Fragen, arbeiten oder ausfüllen oder zeichnen tut die Netzwerkkarte der Klient. Dann kommt dabei heraus ein gutes System, wie Beziehungen zum Beispiel bei Hilfeleistungen für diesen Klienten ausschaut und wo ein paar Verbesserungsnotwendigkeiten bestehen, beziehungsweise dort, wo schon Ressourcen nur ausgesprochen beziehungsweise verstärkt werden müssten. Der zweite Schritt ist die Beschreibung der Analyse von Ressourcen und Problemen. Diagnose sind so kausale Erkenntnisinteressen. Diagnosen, das kennt man eher von Ärzten und Autoreparaturwerkstätten, wenn Sie das kennen, da gibt es ja auch schon einen Diagnosecomputer, der angesteckt wird. Diagnosen meinen hier, aus dem Griechischen abgeleitet, ein bewertendes Erkenntnis, was hier beschrieben werden soll. Die Erklärung, die hier steht, und die ist ganz, ganz wichtig, stammt auch nicht vom Case Manager, sondern das ist die Arbeit und die Erklärung des Klienten. Und diese Beschreibung der Probleme können immer so biologisch, psychisch, sozial sein, aber das wird jetzt auch nicht sehr neu sein. Die Analyse der Ressourcen bildet sich dort ab, wo sie möglich sind. Also zum Beispiel in ganz persönliche Ressourcen, von denen ich vorher schon erwähnt habe, lebensweltlich, soziale und sozioökonomische. Für Case Management ist es ganz wichtig zu erklären, was ein Problem ist, weil wenn diese Arbeitsweise, die Sie sich vielleicht vorstellen können, ich stelle Fragen, der Klient gibt Antworten und arbeitet damit, was ist dann ein Problem? Das ist sich auszumachen, ein Problem ist etwas, was von jemandem einerseits gar nicht gewollt wird oder unerwünscht ist und veränderungsbedürftig ist gleichzeitig, aber andererseits auch als prinzipiell veränderbar gilt. Und mit dieser Problemdefinition wird im Case Management gearbeitet und das wird auch analysiert und das wird auch in der Dokumentation so sichtbar gemacht, dass sich Klienten, aber auch ihre Helfer daran orientieren können. Der dritte Punkt ist der dritte Schritt ist die Bildung von Hypothesen. Systemiker reden ungern von Diagnosen bzw. von Beschreibungen, sondern sie reden üblicherweise lieber von Hypothesen, weil die haben den großen Vorteil, und das macht das Case Management auch, dass sie verifiziert oder falsifiziert, also bestätigt oder als falsch bewiesen werden müssen. Und das ist die Aufgabe in dieser Beziehung, die im Case Management stattfindet. Die Hypothesen, die einmal aufgestellt wurden, auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und bei gegebenen Anlass sie auch neu zu definieren bzw. sie einfach wegzustreichen. Da geht es eben um so ein aktionales Erkenntnisinteresse, um herauszufinden, was ist zu tun und welche Handlungen und welche Handlungsentwürfe sind eher hilfreich bzw. weniger. Diese Hypothesen werden eben auf Sachdimensionen, Sozialdimensionen und auf der Zeitdimension, die oft vergessen wird, gefunden. Systemiker oder Konstruktivisten würden eher sagen, erfunden. Das habe ich jetzt schon vorweggenommen, dass Hypothesen einfach Annahmen sind, die als Grundlagen für unsere Überlegungen dienen. Sie berücksichtigen allerdings die Vergänglichkeit dieser Hypothesen, dass es immer wieder neue Hypothesen gibt. Also ein gelöstes Problem, wenn wir es so nennen wollen, ergibt ein neues bzw. ein anderes. Was für den Case Manager wichtig ist, ist, dass er in diesem Teil, in dieser ersten Phase der Falleinschätzung eben Ordnung in diese Beobachtungen bzw. in diese Hypothesen bekommt, neue und andere alternative Perspektiven anregt und die Vorgangsweise und die Techniken, die systemische Case Manager anwenden, sind das zirkuläre Fragen, das ich Ihnen jetzt auch nicht näher erklären muss, weil Sie das können und kennen. Anknüpfungspunkte bieten immer die Vergangenheit und auch die Zukunft und vor allem die Gegenwart, weil Wohlbefinden sich immer in der Gegenwart abzeichnet. Der vierte Schritt ist die Zielfindung und die Auftragsklärung. Auch das ist einer der zentralen Punkte, weil ohne Auftrag und ohne Ziel ist Case Management kein Prozess, der erfolgreich abgeschlossen werden kann, weil man das dann auch nicht evaluieren kann. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass sich vor allem Case Managerinnen und Case Manager damit beschäftigen, Ziele eindeutig zu formulieren, und zwar so konkret und überschaubar wie möglich. Sie sollen auch so klein wie möglich sein, dass Zielvereinbarungen so getroffen und organisiert sein sollen, dass sie operationalisierbar sind und dass sie in einer gewissen Zeit auch erledigt sein können. Dass Ziele positiv formuliert sein sollen, das wird Ihnen jetzt ein bisschen komisch vorkommen, dass ich das überhaupt sagen muss, aber ich habe schon viele Zielvereinbarungen gelesen, von denen kein Wort positiv formuliert war. Und während dieser Zielvereinbarungen soll vor allem immer differenziert werden, wie ich schon vorher gesagt habe, wer was, wann, wie macht und wer die Verantwortung trägt und wie diese Verantwortung aber auch kontrolliert sein können. Bei den Aufträgen, und das ist auch was ganz, ganz Entscheidendes, ist, es gibt nur nicht nur den Auftrag, den Klientinnen und Klienten formulieren, das wären wahrscheinlich die einfachsten, das sind auch meistens die offenen Aufträge, wo der Klient, die Klientin ganz genau weiß, was sie will. Aber es gibt dann auch so ambivalente Aufträge, da weiß man zwar, was gut ist, aber keiner will es tun. Das erweitert dann den Horizont auch schon der Auftraggeber. Die Auftraggeber kommen ja durchaus auch aus dem familiären System, aus der Institution, aus der Gesellschaft, und die haben dann oft heimliche Aufträge und verdeckte Aufträge. Und der Case Manager, die Case Managerin, und deswegen habe ich das auch hier aufgeführt, sind aufgerufen, sie zu finden und sie zu veröffentlichen und sie so zu formulieren, dass sie als offene Aufträge, die auch durchgeführt werden können, gelten können. Die zweite Phase ist die Hilfsplanung. Die Hilfeplanung orientiert sich nach einem konstruktivistischen Merksatz. Kluge und erfolgreiche Helfer werden hungrigen Menschen, die an einem Ufer eines Flusses leben, nicht die Fische jeden Tag bringen, sondern sie werden ihnen lernen, wie man den Fisch fängt. Und das ist eine der hauptzentralen Punkte, die in der Hilfsplanung berücksichtigt werden muss. Da gibt es einige Grundsätze, die ich noch erwähnen möchte. Repariere nicht, was kaputt ist. Wenn du etwas weißt, was funktioniert, mach mehr davon und wiederhole nicht, was nicht funktioniert hat, mach etwas anderes. Die dritte Phase im Case Management ist die Durchführung der Hilfe, der Intervention. Da sind Sie auch immer dabei und das tun Sie auch schon. Deswegen der Unterschied zum Case Management, der Case Manager übernimmt nämlich nur eine Beratung, nur unter Anführungszeichen Beratungs- und Unterstützungsaufgaben. Das heißt, er begleitet, er hat so eine Mentorenrolle, er gibt Informationen über Zugang zu Angeboten bzw. über die Differenzierung von Angebotsstrukturen. Er versucht, Senkung von Zugangsschranken herauszufinden und anzubieten bzw. sogar zu trainieren. Und es ist so eine Art überprüfender Begleitung, die Case Manager anbieten in dieser Phase. Wenn Sie sich an dieses enge Beziehungsgeflecht der Beratung in der ersten Phase erinnern, dann merken Sie jetzt, wie ganz viel Arbeit nicht nur in dem Setting Case Management, in diesem Vier-Augen-Case Management-Prozess geleistet wird, wie viel in der dritten Phase jetzt ausschließlich der Klient, die Klientin machen darf und auch machen soll. In der vierten Phase ist die Begleitung und die Überprüfung der Hilfe, das Monitoring, dort ist die Aufgabe des Case Manager üblicherweise Selbstevaluierungskonzepte zu entwickeln, um Erfolge und Zielerreichungen bzw. Korrekturen und Nachbesserungen von Hilfen vom Klienten selber erkennen bzw. ausbessern zu lassen. Diese Überprüfung sind hinsichtlich verschiedener Aspekte zu machen. Auch das ist für Sie gar keine Neuerung. Wichtig dabei ist immer nur, dass das nicht aus der Sicht des Case Managers betrachtet wird, sondern ausschließlich aus der Sicht der Klienten, die Angemessenheit, die Intensität, Umfang, Qualität, Wirksamkeit und welche Erfolge sich bereits festmachen lassen, beziehungsweise welche neue Probleme auftauchen. Das ist eine Definition, die Definitionsmacht liegt beim Klienten bei dieser Überprüfung. In der fünften Phase ist die Klientenfürsprache wieder eine Verselbstständigung der Arbeitsbeziehung in Richtung Klient. Es gibt die Klientenfürsprache oder diese anwaltschaftliche Vertretung. Das heißt, dass Case Manager Settings herstellen, die außerhalb ihres Wirkungsbereichs liegen, durch ihre Vernetzungsarbeit und für ihr Netzwerk. Und eine der wichtigen und interessanten Phasen des Case Management ist die Beendigung, die Evaluierung der Ergebnisse und der Dokumentation. Es wird dargestellt, was wer mit wem erreicht hat. Eigentlich geht es bei dieser sechsten Phase um die Darstellung der Erfolge der Klienten und der Klientinnen. Es gibt eine Einschätzung der Effektivität und der Effizienz, immer aus der Sicht der Klientin, und es muss und soll eine Organisation eines emotionalen Abschiedes geben. Das heißt, es ist Case Management zu Ende und es beginnt was ganz anderes, das mit Case Management nichts mehr zu tun hat. Ich habe jetzt in aller Kürze Ihnen versucht, Case Management nahezubringen, beziehungsweise Ihnen auch die Vorteile herauszufiltern. Und ich möchte jetzt die Heike bitten, Ihnen Ihre Erfahrungen mit Case Management anhand von drei Fragen zu sagen. Und zwar, welche Inhalte des Case Managements sind besonders hilfreich für deine Arbeit gewesen? Das zweite ist, was hat sich bei dir als Betreuerin geändert durch Case Management? Und die dritte Frage, die auch sehr interessant ist und wahrscheinlich die interessanteste, was hat sich dabei für deine Klientinnen durch Case Management verändert? Bitte.
Ja. Ja, grüß Gott noch einmal. Ich arbeite in der Wohn- und Arbeitsgemeinschaft für körperbehinderte Menschen hier in Graz, in Eckenberg und kurz WG Algersdorf genannt. Und unser Haus bietet Wohnort für 16 körperbehinderte Menschen. Das heißt, wir haben 16 mittelgroße Gazonieren, in denen sie wohnen können, mit allem ausgestattet, Wohn-, Schlafraum, Küchenblock, WC, Bad, alles drinnen, was man so braucht. Und dem Wohnhaus angeschlossen ist eine Werkstätte, in der gearbeitet wird und wo aber auch verschiedenste Förderungen durchgeführt werden. Nun, da der Bedarf an individueller Förderung bei uns gestiegen ist und unsere Werkstätte nicht nur als reiner Arbeitsort zu sehen ist, sondern eben auch spezielle Förderungen jetzt anbietet, zum Beispiel im häuslichen Bereich oder im pflegerischen Bereich, auch immer wieder jüngere Klientinnen zu uns kommen, die unsere Angebote nutzen wollen. Das heißt also jetzt wieder nach einem Unfall zum Beispiel schreiben lernen, die Feinmotorik verbessern, also kann so viel drinnen sein, PC-Training, alles Mögliche. Das heißt also jetzt ganz spezielle Rehab-Angebote in Anspruch nehmen. Was unser Weg jetzt im Grundsystem der Angebote und wie sie durchgeführt werden, etwas zu verändern. Das heißt, es gibt nicht nur ein System und dieses System wird jetzt über alle so drüber gestülpt, sondern es gibt einfach ganz viele verschiedene Menschen und wir suchen dann das Passende heraus für diese Menschen mit den betroffenen Menschen eben selber. Zeitgleich haben einige meiner Kolleginnen und ich Case Management beim Werner besucht und hier haben wir jetzt wirklich die idealen Werkzeuge für unsere Arbeit gefunden. Ich sage eben Werkzeuge, der Werner sagt Zutaten für den Kuchen, Zutaten gefällt mir eh besser, weil Essen ist vielleicht lustiger oder angenehmer. Gut, das Problem war, dass es eine gleichzeitige Beteiligung verschiedenster Akteure gab und dass es für die Klientinnen und für die Klienten, aber auch für uns sehr schwierig war, die Hilfeleistungen wirklich optimal anzubieten und bedarfsgerecht zu planen, zu organisieren und zu koordinieren. Außerdem sahen wir uns auch immer wieder gefordert, Problemlösungen zu finden und das wahnsinnig schnell und immer das griffbereit zu haben, was die Klientin oder der Klient gerade brauchten. Oder aber auch, und vielleicht ist es auch wirklich unbewusst öfters passiert, was wir glaubten, dass sie gerade brauchten. Aber das war ja dann wieder unseres und nicht das vom Klienten. Im ersten Moment wurde dann auch immer alles sehr dankbar angenommen, aber langsam hat sie immer wieder vieles verflüchtigt, ist es in den Hintergrund getreten, hat sie irgendwann einmal aufgelöst und wir haben uns sehr verantwortlich gefühlt für dieses scheinbare Nicht-Gelingen. Also es war ein sehr unbefriedigender Prozess auf beiden Seiten. Nun, was hat sich verändert? Ich möchte darüber kurz sprechen, was sich für die Klientinnen und die Klienten verändert hat. Es gibt jetzt ganz klar Zuständigkeitspersonen für die Klientinnen, die sehr wohl für die Einzelfallebene zuständig sind. Das heißt, es gibt eine genaue Erhebung, eine Falleinschätzung, die Hilfeplanung, alles das, was der Werner Ihnen jetzt vorher schon gesagt hat, die Intervention, die Durchführung, die Überprüfung und die Evaluation. Aber auch auf der Systemebene. Und das kommt vor allem dann zu tragen, wenn ein Klient oder eine Klientin auszieht, die Vernetzung der Dienstleistungsanbieter und der Hilfen vor Ort. Ganz, ganz wichtig. Weiters ist es für den Einzelnen wirklich überschaubarer geworden, einfacher geworden. Die Klientinnen haben jetzt die Möglichkeit, ihre ganz eigenen individuellen Lebensräume zu gestalten oder aber auch beizubehalten. Zum Beispiel jetzt nur freie Wahl des Arztes. Das heißt jetzt, die Klientinnen und die Klienten integrieren sich nicht ausschließlich in einen bestehenden Rahmen, sondern der Klient und die Klientin stehen absolut im Mittelpunkt ihres Lebensfeldes oder Lebensumfeldes und die erwünschten Hilfen werden in das betreffende Lebensfeld integriert. Es gibt Entscheidungsfreiheit. mit der Entscheidungsfreiheit kommt aber natürlich auch die volle Verantwortung für sich selbst übernehmen. Das heißt, ich bin meine eigene Chefin, ich bin mein eigener Chef. Plötzlich kommen Lebensziele oder Lebensteilziele an die Oberfläche, die sehr, sehr individuell sind. Das heißt, nicht mehr die größtmögliche Selbstständigkeit erreichen, weil das ist so ein weitgezogener Begriff. Was heißt das überhaupt? Weiß ich selber überhaupt, was das bedeutet? Sondern jeder hat seine eigenen scheinbar kleinen Ziele. Zum Beispiel ein Klient von uns, ein Herr, der macht jetzt mit 54 Jahren seinen Autoführerschein. Das heißt also, ausziehen aus der Wohngemeinschaft in eine eigene Wohnung ist für ihn nicht unbedingt die größtmögliche Selbstständigkeit, sondern er macht den Führerschein. Er möchte sich ein Auto kaufen und dann hat er sein Ziel erreicht. Vielleicht kommt irgendwann einmal noch ein nächstes Ziel. Aber das bedeutet für ihn größtmögliche Selbstständigkeit. Ein anderer Herr hat mit 60 Jahren angefangen, einen Computerkurs zu machen. Kennt sich jetzt super aus im Internet, kann schreiben. Und wenn er vielleicht dann irgendwann einmal auszieht oder eventuell auch in ein Altersheim, muss unter Anführungszeichen, sage ich jetzt einmal, ist er mit Internet, mit seinem Computer, mit seinem Laptop vernetzt mit uns und der Welt. Gut, was auch noch ganz wichtig ist, ist die Ressourcenorientierung. Durch die Ressourcenorientierung haben bei uns Klienten und Klientinnen nach jahrelanger Pause wieder Kontakt zu ihrer Familie oder zu manchen Familienmitgliedern aufgenommen. Also wir haben jetzt wirklich versucht, mit ihnen eine Netzwerkkarte zu machen. Wir haben ein Genogramm auch gemacht und plötzlich haben sie gesehen, auf dem Zettel, schwarz auf weiß, hoppla, da gibt es ja noch mehr in meiner Familie als mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester. Da gibt es Onkeln, da gibt es Tanten, es gibt Freunde, es gibt vielleicht ehemalige Nachbarn und viel, viel mehr noch. Bei uns war es dann so ganz speziell, dass ein Herr nach, glaube ich, 10-jähriger Pause sich mit seinem Bruder in Verbindung gesetzt hat, die Eltern leben nicht mehr, und mit seinen Neffen, er ist ins Burgenland gefahren mit persönlicher Assistenz und hat dort seinen Bruder besucht und hat ihn 10 Jahre oder 15 Jahre nicht mehr gesehen. Die Freude war natürlich dementsprechend groß. Oder eine andere Klientin schreibt jetzt E-Mails mit ihrer Familie. Also sie hat auch einen PC-Kurs gemacht und schreibt an alle möglichen Familienmitglieder, ist sehr glücklich und ja, bedeutet für sie auch große Selbstständigkeit, alleine Kontakt aufnehmen zu können. Es herrscht wirklich Transparenz. Das heißt jetzt, wenn also wir jetzt die Planungen machen, diesen ganzen Prozess machen mit den Klientinnen, wir sammeln das alles in einer kleinen Mappe. Diese kleine Mappe bekommen die Klienten und Klientinnen in ihre Wohnung. Es wird in allen Berichten und alles, was so niedergeschriftelt wird, kommt nichts mehr hinein, was nur von mir ist oder was die Klientin und der Klient nicht wissen. Also es wird immer nur das hineingeschrieben, was der Klient sagt oder wenn etwas von mir kommt, frage ihm dann, bist du einverstanden damit, passt das so, hast du das so gemeint? Also es herrscht wirklich maximale Transparenz. Es werden sehr viele Ziele oder Teilziele erreicht, weil sie wirklich absolut selbst gewählt werden und mit Freude besetzt sind. Ich möchte nur ganz kurz jetzt ein Fallbeispiel nennen. Eine Frau kam mit Ende 20 zu uns in die WG nach einem Unfall. Es erfolgte die Aufnahme ins Wohnhaus, dann die Aufnahme in die Werkstätte mit der herkömmlichen Zielplanung. Die Organisation der Arztbesuche erfolgte durch die Krankenschwester und der pflegerische Bereich auch. Die Organisation des häuslichen Bereiches erfolgte durchs Wohnhauspersonal, Wäsche, Waschen, Bügeln, Wohnungsreinigung und so weiter. Und in den ersten Jahren lag die Konzentration bei ihr auf der körperlichen Rehabilitation. Das war auch ihr Wunsch. Das ist ganz gut gelungen und nach ist dann der Wunsch nach einer eigenen Wohnung gekommen. Zeitgleich haben wir jetzt wieder Case Management beim Werner besucht und haben Case Management hier wirklich optimal umsetzen können. Das heißt also, ein Hilfeplan wurde erstellt, da hat es eben geheißen, was ist relevant für den Auszug aus der WG, wie schaut die Finanzierung der Wohnung aus, wer kann helfen, was genau ist das persönliche Budget, wie komme ich dazu, wer hilft bei Behörden und Amtswegen, wie stelle ich meinen Plan für meine Assistentinnen, vorher muss ich nur einen PC-Kurs machen mit Excel, damit ich da meine eigenen Dienstpläne schreiben kann, wie komme ich überhaupt zu Assistenten und unter anderem auch, wo gibt es Ärzte in meiner Umgebung. Es hat eine Ressourcensuche gegeben mit Genogramm, mit Netzwerkkarte. Diese Frau hat eine sehr intakte Familie und durch die Netzwerkkarte ist vielleicht dann auch noch rausgekommen, ja, ich habe ja noch Freunde, ich habe noch ehemalige Nachbarinnen aus der WG, die auch ausgezogen sind, die können mir weiterhelfen. Sie hat die ehemaligen Bewohner und Bewohnerinnen besucht, hat geschaut, wie hat es bei euch funktioniert, wo kann ich mir Hilfe holen. Also diese Netzwerkkarte war wirklich von ganz großem Vorteil. Das Ziel wurde erreicht, die Klientin arbeitet weiter in der Werkstätte und jetzt liegt es an ihr, neue Ziele zu haben oder keine Ziele zu haben. Wenn sie Hilfe braucht, dann wird sie kommen und wir werden einen neuen Hilfeplan erstellen. Für die Betreuerinnen hat sich verändert, dass wir wirklich die relevante Lebenswelt der Klientinnen bewusster wahrnehmen und wirklich nur in ihr agieren. Wir fühlen uns auch nicht mehr verpflichtet, immer gleich Lösungen zu finden, weil es hat sich der Planungs- und der Unterstützungsprozess gewandelt hin wirklich zu einem kooperativen Prozess auf absolut gleicher Ebene. Wir wissen, wir vertreten die Interessen der und die Bedürfnisse der Klienten und Klientinnen, wir haben Lotsenfunktion, sind Coach und das alles mit unseren Case-Management-Werkzeugen. Wir sind Netzwerker. Und man braucht viel Zeit für den schriftlichen Prozess. Ich weiß, ich muss mich beeilen. Das muss ich auch noch kurz dazu sagen. Aber es lohnt sich, weil wenn man den Grundstock hat, dann ist alles Weitere wirklich dann leichter. Und verändert hat sich auch bei uns die Freude an der Arbeit, mehr Freude an der Arbeit mit Menschen, die wirklich absolut selbstbestimmt sind. Dankeschön.
Vielen Dank, Heike. Zum Abschluss möchte ich darauf hinweisen, dass Case Management keine Einbahnstraße zur Kostenreduktion ist, sondern eine Unterstützung für Menschen darstellt, ihren individuellen Weg zu persönlichem Wohlbefinden zu finden und ihn auch leben zu können. Der Beauftragte der Deutschen Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe, fordert in einer Stellungnahme: Im Rahmen des persönlichen Budgets müssen die Leistungen dem Menschen folgen und nicht umgekehrt. Was einerseits eine Befürchtung ist und andererseits eine Enttäuschung vor allzu großen Sparwünschen darstellt, ist aber gleichzeitig ein Auftrag an die Politik. Zum Schluss wünsche ich allen, die Alpha Nova möglich machen, ein schönes Geburtstagsfest. Und Kraft, Neugier und Engagement für die nächsten 20 Jahre Arbeit mit besonderen Menschen. Vielen Dank. Applaus